Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ob der Brexit kommt und ob es ein harter wird, das ist immer noch unklar. Tatsache ist, heute auf dem EU-Gipfel wird das Thema weiter verhandelt. Und Tatsache ist auch, der Brexit wird das Leben sehr vieler Menschen verändern. Auch das von Architekturkritiker Nicolas Bernau, denn er hat britische Verwandtschaft. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was hören Sie und was sprechen Sie in der Familie über das Thema seit 3 Jahren und jetzt, wo der 31.10. das angebliche Austrittsdatum ja immer näher rückt?
Im Grunde genommen hat sich die Gesprächsintensität über das Thema gar nicht groß verändert jetzt in diesen letzten Tagen der möglichen potenziellen Brexit-Verhandlungen. Einfach deswegen, weil wir seit 3 Jahren ununterbrochen darüber reden. Es ist sozusagen morgens der erste Blick irgendwie ins Handy. Hat sich irgendwas getan? Hat Herr Johnson irgendwas getan? Hat die Democratic Unionist Party in Nordirland irgendetwas Neues von sich gegeben? Gab es möglicherweise dann doch einige Unruhen in Nordirland? Wie debattiert Schottland gerade dazu? Das heißt, das ist absolutes Dauerthema. Man muss aber dazu sagen, da sind wir nicht etwa die Ausnahme. Weil das ist so ein bisschen das Problem bei der ganzen Angelegenheit. Ich denke, eines der vielen Probleme, die wir aus den Augen verloren haben, durch dieses ständige Gucken nach London vor allem, dass ja ganz, ganz viele Menschen in Europa ganz direkt betroffen sind. Also jetzt nicht nur ökonomisch oder sowas. Es sind alleine 850.000 britische Staatsbürger auf dem Kontinent, die irgendwie erfasst werden können überhaupt. Wie viele nicht erfasst werden, weil wir ja noch ein europäisches Einheitsrecht haben, ist gar nicht so ganz klar.
Die müssen sich ja nicht abmelden.
Die müssen sich ja nicht abmelden, ja, oder anmelden. Es gibt alleine 92.000 Briten mindestens in Deutschland. Und das heißt, in der ganzen Europäischen Union sind es etwa 3,5 Millionen Briten. Bürger der Europäischen Union sitzen in Großbritannien. Wenn wir das jetzt mal alles zusammenzählen, dann haben wir 6,5 Millionen Menschen, die direkt vom Brexit betroffen sind. Im großen Rahmen des Ganzen. Das sind mehr als die Einwohner des gesamten Baltikums zusammen.
Das sagt der Europäer, aber inwieweit fühlt sich auch der Architekturkritiker und der Architekturhistoriker herausgefordert durch den Brexit?
Na, der Architekturkritiker vor allem ganz stark deswegen, weil ja Architekturgeschichte und Architekturgeschichtsschreibung, wenn man sie halbwegs sauber betreibt, zumindest gar nicht zu trennen ist von Geschichtsbetrachtung. Und da macht man sich dann eben sofort seine Gedanken. Ja, wie funktioniert denn das überhaupt, wenn ein Großteil einer Wählerschaft beispielsweise nicht mit abstimmen darf, der ganz große kulturelle Bindungen nach Großbritannien hatte und auf den europäischen Kontinent. Die Briten auf dem Kontinent durften ja nicht mit abstimmen bei der ganzen Angelegenheit. Oder wenn man sich dann anguckt, unsere ganzen Entwicklungen, was den Wohnungsmarkt angeht, was solche Fragen wie den Zusammenbruch des sozialen Wohnungsbaus angeht, was die Entwicklung der Postmoderne angeht, was diese reinen Debatten über Fassaden angeht, das hat alles in Großbritannien in den 1980er Jahren begonnen. Das hat dort alles seine Vorläufer. Das heißt, die Vorstellung einer Architektur oder einer Kulturgeschichtsschreibung in Europa ohne den Blick nach Großbritannien ist überhaupt gar nicht möglich. Das fängt mit ganz praktischen Sachen an. Ich stehe hier in Schuhen, die kommen aus Großbritannien. Ich stehe in relativ engen Hosen da und mit einem Hemd und habe gerade mein Jackett abgelegt in diesem Fall jetzt. Und das sind Kleidungsstücke, die sind in Großbritannien, respektive in England, erfunden worden um 1800 in Opposition zum Seidenanzug aus Frankreich. Das heißt, ohne England läuft gar nichts.
Sie machen einen kleinen, aber feinen Unterschied. Sie sagen, die Debatte über den Brexit ist keine britische, sondern eine englische. Warum das?
Ganz wichtig. Ich glaube, das ist eine Sache, die wird auch zu wenig, sowohl übrigens in Großbritannien als auch in Deutschland oder auf dem Kontinent debattiert. Es dreht sich ja eigentlich nicht um eine Brexit-Debatte. Es ist eigentlich eine Exit-Debatte. Es dreht sich um England, es dreht sich um die seit den 1980er Jahren, seit der Devolution, also dem Verteilung von Macht nach Schottland, nach Nordirland, nach Wales, auch auf die Kanalinseln. Sogar Gibraltar hat ein bisschen mehr Macht bekommen. Sozusagen seit der Verteilung der ehemalig zentralisierten Macht doch stark angeschlagenen englischen Gefühle. England ist zum Beispiel das einzige Gebiet von den all diesen Staatsgebieten Großbritanniens und Nordirlands, das kein eigenes Parlament hat. Das heißt, Wir debattieren ständig, tun so, als wenn Großbritannien eine einheitliche Masse wäre. Aber wenn man sich alleine schon die Brexit-Ergebnisse anguckt, der Brexit ist eine Angelegenheit, die in England entschieden wurde, und zwar exklusiv in England. Schottland hat vollständig dagegen gestimmt. Nordirland hat bis auf einige ganz wenige Bezirke am Rand dagegen gestimmt. Und Wales haben zwar die Distrikte dafür gestimmt, die die alten Bergarbeitergegenden sind, die also besonders stark verloren haben, und die Bezirke, in denen viele englische Rentner oder aus England eingewanderte Rentner leben, aber die sich selbst als walisisch bezeichnende Bezirke haben für die Europäische Union gestimmt. Und London selbstverständlich und alle Universitätsstädte. Das heißt, diese Differenziertheit, die kriegen wir bis jetzt nicht so richtig rein. Und die ist ganz wichtig, um zu sehen, es ist eine Debatte über englisches Selbstbewusstsein.
Muss die EU England und Großbritannien also schlicht anders lesen und verstehen, um eine Lösung herbeizuführen?
Also ich denke, es hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir die Rolle der englischen Oberschicht bis jetzt zu wenig betrachten. Die englische Oberschicht hat eine Sonderentwicklung innerhalb der Oberschichtenentwicklungen in ganzen Europa in den letzten 200, 250, 300 Jahren gemacht. Überall in Europa haben die Oberschichten in dieser Zeit mindestens einmal, sehr oft vielfach erlebt, dass eine politische Fehlentscheidung eine Katastrophe auslösen kann. Und zwar nicht nur für ihr Volk, das wäre Oberschicht meistens ziemlich egal, sondern für sie ganz persönlich, für ihr Vermögen, für ihren sozialen Status, für ihre Kultur. Sie mussten einen regelrechten Zusammenbruch erleben. Am härtesten vielleicht in Frankreich und Russland, wo der Adel wortwörtlich geköpft wurde. Aber das gilt für alle anderen Staaten Europas auch. Nicht aber für England. Das ist ein großer Unterschied, sogar zu Schottland. Ja? Schottland hat im 18. Jahrhundert die Zerstörung seiner Oberschicht miterleben müssen. Und der schottische Adel reagiert und die schottischen Oberschichten reagieren darauf. Der englische Oberschichten haben diese Erfahrung nicht, diese kollektive. Sondern die haben immer das Gefühl gehabt, mit Reformen, mit neuen Debatten können wir die Probleme der Welt lösen. Und sie haben es ja auch im Großen und Ganzen ziemlich erfolgreich geschafft. Das darf man nicht ganz übersehen. Es hat in England keine Revolution gegeben seit 300 Jahren. Das ist ein Riesenfortschritt gegenüber dem europäischen Kontinent. Aber jetzt stößt dieses Modell einfach an seine Grenzen, weil es jetzt eine Entscheidung gibt, die wirklich Ja oder Nein ist. Das heißt, darauf muss eigentlich Europa versuchen zu reagieren. Das ist sehr schwer. Andererseits hat dieses Modell, was in Großbritannien oder in England, Entschuldigung, sehr etabliert ist, bis in die Universitätsclubs hinein, hat auch einen Riesenvorteil. Man kann nämlich seine Position rasend schnell ändern. Das sehen wir gerade jetzt in der Debatte. Wer hätte vor einer Woche noch gedacht, dass Boris Johnson allen Ernstes über eine Zollgrenze in der Irischen See nachdenkt?
Architekturkritiker Nikolaus Merner wird aus persönlichen und fachlichen Gründen sehr genau beobachten, was heute auf dem EU-Gipfel passiert.